Einheit Göttern. Ahanam. Verehrung.
Persönlichkeit Gottes. Itja. Verehren. Übersetzung. So wie das Bewässern der Wurzel eines Baumes, den Stamm, die Äste, Zweige und alles andere mit Energie versorgt. Und wie die Ernährung des Magens die Sinne und Gliedmaßen des Körpers belebt, so werden die Halbgötter, die Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind, einfach durch hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes automatisch zufriedengestellt. Erläuterung. Manchmal fragen Leute, warum die Bewegung für Krishna-Bewusstsein lediglich die Verehrung Krishnas unter Ausschluss der Halbgötter propagiert. Die Antwort wird in diesem Vers gegeben. Das Beispiel vom Bewässern einer Baumwurzel ist sehr zutreffend. In der Bhagavad Gita 15.1 wird gesagt, Urdvam Mulam Adha Shakam. Die kosmische Manifestation ist von oben nach unten hin entstanden. Und die Wurzel ist die höchste Persönlichkeit Gottes. An anderer Stelle in der Bhagavad Gita bekräftigt der Herr dies. Aham Savasya Prabhavaha. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Krishna ist die Wurzel aller Dinge. Wenn man deshalb der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna dient, Krishna Seva, bedeutet dies automatisch, dass man allen Halbgöttern dient. Manchmal wird gesagt, dass Karma und Jnana mit Bhakti vermischt werden müssen, um erfolgreich ausgeführt zu werden. Und manchmal wird behauptet, auch Bhakti benötige Karma und Jnana zur erfolgreichen Ausführung. In Wirklichkeit ist es jedoch so, dass Karma und Jnana ohne Bhakti nie erfolgreich sein können. Bhakti jedoch nicht die Hilfe von Karma und Jnana erfordert. Tatsächlich erklärt Srila Rupa Goswami, Anyabhilashita Shunyam Jnana Kamadhyana Vritam. Reiner hingebungsvoller Dienst sollte nicht durch die Berührung mit Karma und Jnana verunreinigt werden. Die moderne Gesellschaft befasst sich mit vielerlei Arten von philanthropischer Arbeit, humanitären Werken und so weiter. Doch die Menschen wissen nicht, dass diese Tätigkeiten niemals erfolgreich sein werden, solange nicht Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, in den Mittelpunkt gestellt wird. Jemand mag fragen, was daran falsch sei, gleichzeitig Krishna und die verschiedenen Teile seines Körpers, die Halbgötter, zu verehren. Und die Antwort darauf wird auch in diesem Vers gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Indriyas, die Sinne, automatisch befriedigt werden, wenn man dem Magen Nahrung zuführt. Wenn man versucht, seine Augen oder Ohren unabhängig zu speisen, wird man nur Schaden anrichten. Allein die Vorstellung. Wenn man versucht, seine Augen oder Ohren unabhängig zu speisen, also unabhängig vom Magen, wird man nur Schaden anrichten. Einfach dadurch, dass wir den Magen mit Speise versorgen, stellen wir alle Sinne zufrieden. Es wäre weder nötig noch vorteilhaft, den individuellen Sinn getrennt zu dienen. Die Schlussfolgerung lautet, dass durch den Dienst zu Krishna, Krishna Seva, alles vollkommen wird. Wie im Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 62 bestätigt wird, Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Krita Hoya. Wenn man sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, beschäftigt, wird alles automatisch erreicht. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine. Namaste Saraswati Devam Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Vaskatyate Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yatataro mula nishechanena trabhyanti tatskanda vayopashaka brano pahara chayatendriyanam tadaiva sarvahanam achyuteja. Übersetzung. So wie das Bewässern der Wurzel eines Baumes den Stamm, die Äste, Zweige und alles andere mit Energie versorgt und wie die Ernährung des Magens die Sinne und Gliedmaßen des Körpers belebt, so werden die Halbgötter, die Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind, einfach durch hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes automatisch zufriedengestellt. Eine ganz kleine Sekunde. In diesem Text wird eines der Voraussetzungen für die Entwicklung von Vertrauen gebracht. Du kannst ihnen ja sagen, wo sie sind, da brauchst du nicht selber zu gehen. Und zwar die Verwirklichung, dass einfach dadurch, dass Krishna versorgt wird, alles andere auch erledigt wird. Dies ist eines der essentiellen Aussagen der Philosophie des Krishna-Bewusstseins und gleichzeitig auch eine Herausforderung an unser Vertrauen. Die Aussage ist, dass durch die Ausrichtung auf das eine, dass viele erledigt wird. Das Beispiel, was gegeben wird, ist aus der Natur gegriffen. Wenn man Wasser an die Wurzel eines Baumes gibt, so sagt, wie sagt dieses Beispiel, ist es nicht notwendig, all die einzelnen Äste und auch Blätter unabhängig davon mit Wasser zu versorgen. Denn das Wasser, was zu der Wurzel kommt, wird sich durch den ganzen Baum verbreiten. Das wird auch von den Acharyas umgeklärt. Wir haben Notwendigkeiten, jetzt mal in der praktischen Philosophie, was das bedeutet. Also einfach durch die Hingabe zu Krishna, das ist, was dadurch gesagt wird, werden alle Notwendigkeiten erfüllt. Gestern und auch heute ist der Tag, wo mich viele Freunde Krishnas aufsuchen, und ich möchte ein bisschen aus den Erfahrungen von gestern sprechen, wo ich von morgens bis abends mit verschiedenen Freunden und Devotees sprechen konnte. Sehr oft kam ein Thema zum Vorschein, was durch diesen Text beantwortet wird. Das Thema ist, wie soll ich mein Leben gestalten? Es ist mir klar, dass ich mich in das Krishna-Bewusstsein vertiefen will und vertiefen werde. Aber genau die Zukunft ist mir nicht klar. Und viele Freunde machen sich Gedanken. Was wird zum Beispiel mit meinen Talenten sein? Was wird mit meinen psychologischen Notwendigkeiten werden? Was wird aus den zahlreichen Schatten werden, die herumgeistern über meine Seele? Was wird werden mit meinen Neigung und den Wünschen. Desidere, genau. So, die Antwort wird hier eigentlich gegeben. Dadurch, dass man Krishna versorgt, wird alles andere erledigt. Man braucht nicht unabhängig von der von dem Dienst an Krishna zu handeln. Es ist nicht notwendig, außer der Hingabe zu Krishna noch irgendetwas zu praktizieren. Nun, innerhalb dieser Hingabe zu Krishna gibt es verschiedene, wie soll ich mich ausdrücken, verschiedene Regeln und Regulierungen, die auf unserer Stufe dazugehören. Und das bringt uns zu einem sehr interessanten Thema, was ein sehr wichtiges Thema bildet. Wir haben dieses Thema einmal in einem Treffen im Freundes- und Devotiskreis in Heidelberg durchdiskutiert. Und zwar war die Frage, die aufgeworfen wird, angenommen, ein Devoti oder ein Freund Krishnas kommt in folgende Situation. Er geht an einem Fluss entlang und sieht, wie im Fluss plötzlich jemand ertrinkt. Also ist da reingefallen und ertrinkt. Die Frage ist, ist es jetzt nötig für den, was ist jetzt das Verhalten eines Freundes Krishnas oder eines Devotis Krishnas? Wie sollte er reagieren? Sollte er den jetzt in den Fluss hineinspringen und den Ertrinkenden retten? Ist das wichtig für seine Entwicklung im spirituellen Leben? Oder sollte er einfach vorbeigehen? Kurz ein freudiges Hare Krishna über den Fluss werfen, damit der Sterbende im Augenblick des Todes den heiligen Namen vernimmt und sich im Übrigen da mit der Auffassung beschäftigen, dass das sein Karma ist und dass er jetzt ertrinken muss. Dass man da nichts machen kann, man könnte eingreifen und dann wird er halt morgen ertrinken oder übermorgen. Oder ihm wird ein wohltemperiertes Klavier aus dem 5. Stock, was sich in einem Umzug befindet, eben unglücklich aus dem Fenster fallen und auf dem der Wirbelsäule landen. So, wie sollte sich der Freund Krishnas verhalten? Das war die Diskussion. Robi, was würdest du sagen?
Ja, da ein Devot, ja, ein Freund, da noch Leben werden muss, dann wird es bringen, dass er sich mal einbrechen will, und der wird morgen das Leben verrücken, morgen wird es gleich in dem Moment sein, ich meine, es nicht zu verletzen. Da wird er so ein Leute, die sich in den Leben gebaut hat, die wollte gerade
ja. Knockoutina hätte ich fast gesagt. Sie, ja. Also, vielleicht ja, aber auch nicht. Ne? Also, ja, das ist ein guter Punkt. Martin? Vorher. Ja, ist sicherlich eine Antwort. Dann ist das. Also für die öffentliche Meinung würdest du ihn retten. Ja. Ja, auch eine Antwort. Weil er ja den Körper sozusagen braucht, um spirituelles Leben zu praktizieren. Und der Gemesser. Sonst ja beide untergehen würden. Mhm. Bitte.
Wenn ich helfen kann, dann muss ich helfen. Sonst lasse ich mir auch nicht schlecht
machen. Ja, auch eine sehr gute Antwort. Mhm. Ja. 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 Einfach so. Yes. Nun, für mein spirituelles Leben, damit ich befreit werde vom Welt... ich sage das jetzt so böse. Für mein spirituelles Leben ist diese Handlung, ihn zu retten, eine wichtige, helfende Handlung. Man kann nicht spirituelles Leben praktizieren, wenn man nicht Eigenschaften der Mildtätigkeit und der Barmherzigkeit entwickelt. Deswegen gibt es in dem Anweisung von Srila Rupa Goswami, dem Nektar der Unterweisung, die Aussage, dass ein Devoti nach den gewöhnlichen Verhaltensregeln sich verhalten muss. Also in dieser Situation ist nur ein steinharter Kali-Jugling, der sagt, oh, lass mich schnell zur Disco gehen, das ist hier nicht meine Sache, meine Antwort kann ich mir hier nicht jetzt nass machen, sonst glitsch ich aus beim Tanzen in der Disco. Trotzdem ist das, was in den einen großen Teil der Antworten mitschwankt, nämlich die Sorge um sein spirituelles Leben, sehr angebracht. Aber um die Ausführung seines spirituellen Lebens, seines spirituellen Körperlebens zu gewährleisten, braucht die bediente Seele einen physischen Körper. So müssen wir auch auf dieser Ebene barmherzig sein. Also das bringt uns zu einem nächsten Punkt. Heute habe ich ein paar kleine Punkte zum Verhalten eines Devotis in der materiellen Welt rausgesammelt, über die ich gerne sprechen möchte. Es gibt im Srimad Bhagavatam einen interessanten Text über das, was ein Avadhuta Brahmana von der Natur gelernt hat. Der Avadhuta Brahmana sagt, er hat von 24 Gurus, und das sind alles so Flüsse, die Erde, also Falken, selbst einer Prostituierten. Er hat von 24 Gurus gelernt und sagte zum Schluss, und ich habe auch von meinem Guru, dem Körper, gelernt. Was hat der Avadhuta Brahmana von seinem Guru, den Körper, gelernt? Er sagt, der Körper ist mein spiritueller Meister, weil er mich die Loslösung lehrt. Ich habe beobachtet, wie dieser Körper einen Anfang hat und auch ein Ende hat. Also wie Körper schlechthin einen Anfang haben und ein Ende haben. Ich weiß, dass der Körper in jedem Fall zu einem schmerzvollen Ende kommt. Obwohl ich deswegen diesen Körper benutzen kann, um Wissen zu erlangen, erinnere ich mich immer daran, dass dieser Körper letztendlich von anderen, nämlich Würmern oder dem Feuer, verzehrt wird. Und so übe ich Loslösung, wäre ich mich in dieser Welt umherbewege. So, der Guru ist Krishna, der Adi-Guru, der durch verschiedene Repräsentanten lernt. Jemand, der wach ist im spirituellen Leben, kann auch von dieser Welt lernen. Es ist für einen, der exklusive Hingabe zu Krishna kultiviert, und darüber sprechen wir heute in diesem Text, nötig, diesen Krishna überall gegenwärtig zu sehen und zu sehen, wie Krishna ihn überall in jeder Phase seines Lebens durch verschiedene also unterrichtet. Ein Mensch muss, ein Devotee muss es lernen, mit offenen Augen durch diese Welt hindurchzugehen. Dazu ist es wichtig, dass er in seinem gegenwärtigen Dasein die Augen des Wissens entwickelt. Dann wird er Krishna überall sehen können und die Lektion Krishna überall verstehen können. Dieser Körper zum Beispiel, auf diese Lehre ist noch keiner in der materiellen Welt gekommen, der nicht im Krishna-Bewusstsein verankert war. Dass nämlich der Körper eine Loslösung unterrichtet. Der Avadhuta Brahmana macht noch den zweiten Punkt. Der erste Punkt ist, ich kann den Körper benutzen, um Wissen zu kultivieren, aber er weiß, dass er zu einem schmerzvollen Ende kommt und nur zeitweilig ist, als mein Vehikel. Dann sagt er, ich merke auch Folgendes von meinem Körper. Während ich Handlungen ausführe, die zeitweilig sind, schaffe ich doch mit jeder Handlung Ergebnisse, die auch in der fernsten Zukunft noch von mir geerntet werden müssen. Bevor der Körper nämlich niedersinkt auf den Boden, habe ich Karma ausgeführt. Und dieses Karma wird in Form von Bijas, das heißt Samen, in meinem nächsten Körper wieder gegenwärtig sein und dafür verantwortlich werden, dass ich mit den Tätigkeiten, die ich hier versucht habe zu genießen, mich weiterhin verstricke in mein materielles Leben. Das ist also eine Lektion, die der Avadhuta Brahmana aus diesem Körper bekommt. Das ist ein Punkt, den ich gerne präsentieren möchte. Um Loslösung zu praktizieren, gehört Wissen, ist Wissen nötig. Die Anhaftungen, die wir entwickelt haben während unseres Lebens, werden nur dann von uns gehen, wenn wir praktiziertes Wissen ausüben. Ich möchte, um diesen Punkt zu erhärten, nicht nur unsere Schriften zitieren, sondern auch Nietzsche. Nietzsche ist ein potenzieller Bhakta. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt in irgendeinem Sommerlager. Nietzsche sagte, ich würde an einen Gott glauben, der es verstünde, auf einer Flöte zu spielen und zu tanzen. Er war also gegen dieses Bourgeoisie-Konzept des bärtigen Teutonfrustlings eingestellt. So, ihm gefiel die Vorstellung eines jugendlichen Tänzers, der sich über die Wege der Welt hinwegsetzt. Bhakta Friedrich sagte, der Philosoph, wenn er die Devotis getroffen hätte, hätte er wahrscheinlich der Devoti gesagt, schüttelt mit einem Achselzucken viel Ungeziefer ab, das ich in andere tief eingefressen hätte. Nochmal. Der Devoti schüttelt mit einem Achselzucken viel Ungeziefer ab, das ich in andere tief eingefressen hätte. Dadurch, dass der Devoti sich mit dem Balsam der Loslösung schmückt, kann dieses Ungeziefer sich nicht in sein Inneres hineinfressen. So wie man die Lehre, die einem der Guru, der Körper, also ich sage es jetzt mal so wie der Avadhuta Brahmana, eines der Gurus, wir können nicht sagen, der Guru, der Körper ist unser Guru, das ist also so ganz ausschließlich kann man dieses nicht deuten. Eines der Gurus, der des Avadhuta Brahman hat gesagt, hat wieder, der Körper, so wie wir uns schmücken mit dem Gewand der Loslösung, kann die materielle Welt und ihre verschiedenen Verlockungen und Versuchungen, die ständig reinflutet in unser Bewusstsein und rausebbt aus unserem Bewusstsein, während wir uns umgeben mit Sinnesobjekten. Solange wir diesen Gewand der Loslösung haben, kann uns Maya nichts anhaben. In der deutschen Heldensage gibt es hiervon das Beispiel Siegfried, der Held, badete in dem erlegten Drachen, also in dem Drachen kann man nicht baden, in dem Drachenblut des erlegten Drachens, und nahm also sein Bad und wurde so unverwundbar, so geht die Heldensage. Nur beim Baden ist unglücklicherweise ein wahrscheinlich Eichenblatt auf sein Rücken, glaube ich, gefallen. Was, der Rücken? Ja, war es ein Eichenblatt eigentlich? Ein Lindenblatt. Und dadurch war also eine kleine Stelle in seinem Rücken nicht Speerproof und Waffenproof. Das erfuhr dann Hagen, nachdem es ihm irgendeine Mataji zugeflüstert hatte. Dann hat Hagen da sein Speer einmal reingerannt und so den Siegfried getötet. So geht die deutsche Heldensage. So ist es auch bei uns. Wir mögen Loslösung kultivieren, aber wir alle haben einen schwachen Punkt. Und Maya kennt diesen schwachen Punkt und weiß davon. Bei dem einen ist es Musik, bei dem anderen ist es die Suche nach Anerkennung. Bei noch einem anderen ist es vielleicht und ewig locket das Weib oder ewig locket der Mann, je nachdem in welcher Körperart man platziert ist. Und so haben wir diese Lindenblätter, die dafür, die unser Gewand der Loslösung nicht, also die uns da verwundbar machen. Nun, im Krishna-Bewusstsein muss man mit Entschlossenheit voranschreiten auf dem spirituellen Weg und sich Krishna zuwenden. Dann wird Krishna mit Sicherheit diese wunden Punkte, die es bei uns gibt, beschützen. Für einen Devotee, der im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, ist Krishna der schnelle Befreier aus dem Ozean von Geburt und Tod. Krishna weiß von den Schwächen seiner Devotis und Krishna übersieht selbst diese Schwächen, wenn es ein ernsthafter Devotee ist. Wie wir gehört haben aus den verschiedenen Schriften, wissen wir, dass unser Bewusstsein zur Zeit des Todes entscheidet, wohin wir nach diesem Körper hingehen werden. Nun, sehr oft verstehen die Devotis diese Information so, dass sie sagen, wir dürfen uns nicht, aber auch gar nicht erlauben. Denn wenn wir uns etwas denn wenn wir den Test zur Zeit des Todes nicht bestehen, dann fallen wir durch. Sie denken, das ist ungefähr so wie eine Fahrprüfung. Man kann gut gefahren sein, aber wenn man dann bei der Fahrprüfung plötzlich einen Schluck auf hat und beim Einparkieren unglücklich hickst und irgendwo gegenkommt, dann ist die ganze Fahrerei umsonst gewesen und man muss normal eine Fahrprüfung absolvieren. So ist es nicht. Sri Krishna macht selbst dann, wenn ein Devotee zur Zeit des Todes, sagen wir, durch großen Schmerz oder durch große durch große Verwehrung verwehrt ist, eine besondere Arrangierung. Ich habe gerade von einem Devotee aus Mayapur gehört, der einen unglückseligen Krebs gehabt hatte und dahin siechte. So, dieser Krebs, diese spezielle Art des Krebses, war sehr, sehr schmerzhaft. Der Devotee, bei dem Devotee jedoch, hat der Krebs einen interessanten Verlauf gemacht. Und zwar hat er das Schmerzzentrum aufgefressen, sodass er keine Schmerzen mehr hatte. Und einfach einen sehr nektarhaften Tod hatte. Also einfach, spürst du was? Nö, eigentlich nicht. Ich chant jetzt mal enthusiastisch Hare Krishna. Schön, dass ich jetzt diesen zerfressenen Körper verlasse. Aber schmerzt mich nicht? Nö, gar nicht. Gib mir doch noch ein Tulsi-Blatt. Und er war ganz bei der Sache. Also ganz happy, glücklich. Jetzt geht's daran. Gut. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Schon war weg. Er war ein bisschen hingegeben, er hat es nicht so salopp genommen, wie ich es jetzt präsentiert habe. Und auf diese Art und Weise wurde er also, ging er unbeschwert zurück in die spirituelle Welt. Krishna macht diese Arrangierung für einen Devotee, sodass er entweder bei vollem Bewusstsein ist, oder selbst wenn er in einer gewissen Schwierigkeit ist, Krishna nimmt ihn persönlich aus diesem physischen Körper und gibt ihm entweder noch einmal eine Chance, indem er in einem Gurukul-Körper erscheint, einem Devotee, oder indem er gleich zurück nach Hause, zurück in die spirituelle Welt geht. Krishna ist kein grausamer Herr, der so, er sieht uns in unserer Bemühung, er sieht uns in unserer Misere vielleicht auch, und er tut mit große Entschlossenheit sein Devotee bemühen, sich um sein Devotee bemühen. Krishna hat eine Entschlossenheit, die er in einem Shloka ausdrückt. Er sagt, es ist meine Entschlossenheit, dass ich mich für alle Notwendigkeiten und Bedürfnisse, sowohl der mentalen als auch der physischen, von meinem Devotee kümmere. Das ist Krishnas Entschlossenheit. Krishnas zweite Entschlossenheit ist es, dass er sein Devotee beschützt. Wenn wir von Entschlossenheit gesprochen haben und von den wunden Punkten, den Stellen, an denen wir nicht so recht entschlossen sein können, aus irgendeinem Grund, dann sollten wir wissen, dass Krishna da ist und von diesen Dingen weiß und uns beschützt vor diesen, sagen wir mal, den Lindenblatt auf unserer Haut. Es ist Krishnas große Entschlossenheit. Natürlich, und da kommen wir jetzt zu dem Knackpunkt, erwartet Krishna auch eine Entschlossenheit von Seiten seines Devotees. Wenn wir von Krishnas Entschlossenheit hören, so sollten wir wissen, dass Krishna auch auf uns wartet. Der Bhakti-Yoga-Vorgang ist ein individueller Vorgang. Das bedeutet, dass sich der Bhakti-Yogi individuell bemühen muss um Krishna. Er muss Entschlossenheit entwickeln. Nun, es gibt bestimmte Atmosphären, in denen Entschlossenheit wächst, und es gibt bestimmte Atmosphären, in denen Entschlossenheit verkrüppelt. Die Gemeinschaft mit Devotees ist eine Atmosphäre, in der die Entschlossenheit wachsen kann. Nur jemand, dessen Herz von Zweifeln besetzt ist und von dem gleichzeitigen Wunsch, sich nicht Krishna hinzugeben, nur solch ein Devotee kann nicht richtig mit Devotees Gemeinschaft pflegen, oder solch ein Mensch kann nicht richtig mit Gottgeweihten Freundschaft schließen. Ihm scheint die Gemeinschaft mit Devotees zu schwierig. Derjenige jedoch, der bemüht ist, sein Herz von schlechten Eigenschaften zu befreien, wird die Gemeinschaft von Devotees aufsuchen. Denn er weiß, in dieser Gemeinschaft kann Entschlossenheit wachsen. Und er weiß, nur wenn die Entschlossenheit wächst, kommt Krishna ihm mit seiner Entschlossenheit entgegen. Und hilft ihm. Die Gemeinschaft von nicht Gottgeweihten dagegen bewerkstelligt es im Bewusstsein, dass man auf feinstoffliche Art und Weise den Vorrang des hingebungsvollen Dienstes relativiert und nicht mehr richtig praktiziert. Ich sage das jetzt so ein bisschen, weil das Ferienlager heute Abend mit einem grand Höhepunkt, einem großen Kulminator endet. Wir müssen, wenn wir die Entschlossenheit aufbringen wollen, in diesem Leben zurück zu Krishna zu gehen und uns in das Gewand der Loslösung zu kleiden, unbedingt die Atmosphäre aufsuchen, in der die Entschlossenheit wachsen kann. Es tut mir leid, ich bin hier so ein bisschen mit der Gesundheit am Kämpfen. Könnte mir jemand kurz mal ein Taschentuch geben? Während wir in der materiellen Welt sind, wird immer wieder, danke, unsere Entschlossenheit auf die Probe gestellt werden. Die materielle Energie hat zwei Wirkungsweisen, mit denen sie uns angreifen wird und angreift. Eines ist der Prakshepatmika-Aspekt Mayas, das heißt der Aspekt, uns zu bedecken und abzulenken von unserem Ziel. Und dann der Avaranatmika-Aspekt, das heißt, dass wir geworfen werden in verstrickende Umstände. Das sind die beiden Aspekte, mit denen wir es aufnehmen müssen, mit großer Entschlossenheit. Maya kann selbst den Besten irreführen. Man erzählt die Geschichte von Narada Muni. Krishna sagt, Narada Muni ging einmal mit Krishna und sie gingen zur Erde. Und Narada Muni sagte Krishna, in gewisser Weise kann ich mir nicht vorstellen, dass die täuschende Energie so machtvoll ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie so machtvoll ist. So, Krishna lächelte. Und sagte zu Narada Muni, ich bin ein bisschen durstig geworden. Kannst du so gut sein, mir ein Glas Wasser zu besorgen? Narada Muni sagte, gut, geh in ein Dorf und hol es. So, als er in der Tür war, als er ankam in einer Hütte, öffnete ihm ein wunderschönes Mädchen. Und Narada Muni wurde durch die Schönheit dieses Mädchens verlockt. Und nun merke ich gerade, ich muss den Zuhörern eine wichtige Präsentation machen. Wir haben im Narada Bhakti Sutra Seminar von Narada Muni gehört, als eine Verkörperung der Bhakti Shakti Energie. Das, was ich jetzt sage, ist etwas, was aus der Folk-Tradition, der Itihasa, gewachsen ist. Wenn wir in Indien sind, begegnen uns zwei Arten von Narada Muni. Der eine ist der Devotee, der auf dieser höchsten Ebene der philosophischen Erkenntnisse situiert ist. Und das ist ein Narada Muni. Und der andere Narada Muni, der uns in der Folk-Tradition begeht, ist praktisch ein Narada Muni, der öfters sozusagen, der uns als Bhaktas ein Beispiel gibt, wie man handeln kann in dieser Welt. Da begibt sich praktisch Narada Muni, der in der Folk Tradition erscheint, auf eine Ebene, die uns eher zugänglich ist. Mit zugänglich meine ich, mit dem wir uns eher identifizieren können, als mit der selbstverwirklichten, befreiten Seele. Und es gibt einige Geschichten in dieser Folk Tradition, und Prabhupada benutzt auch eine davon. So, ich möchte eine zweite benutzen. So, Narada Muni ging also in diese, zu dieser Tür, und da machte ihm eine Frau auf, die so eine große Devotin war, eine große Gottgeweihte, aber auch so bildschön, dass er seinen Auftrag, nämlich seinen Dienst zu Krishna, vergaß und sich mit dieser Frau also liierte, ja, verheiratete und ein Familienvater wurde er. So, er wurde dann kam schließlich eine Überschwemmung, und in der Überschwemmung wurde zuerst seine Frau weggetrieben, dann trieb sein Kind weg und dann trieb sein zweites Kind weg. Und dann erst verstand er, Mensch, ich hatte ja einen Auftrag, ich sollte für Krishna Wasser bringen. Und als er das verstand, ging auf einmal die Überschwemmung weg und er saß vor einem lächelnden Krishna. Und dieser Krishna sagte, mein lieber Narada Muni, du fragst dich, wie die täuschende Energie funktioniert. Ich habe dir eben ein kleines Beispiel dafür gegeben. Du warst ein wenig von Stolz überwältigt und es tut mir leid, ich musste dir, um dich vom Stolz zu befreien, dich in eine Verwirrung hineinstürzen. Durch die vedischen Schriften hindurch finden wir, wie große Weise immer wieder von Verwirrungen heimgesucht werden. Und so sollten auch wir wissen, dass wir auf unserem Pfad des spirituellen Erkenntnis sicherlich von Maya getestet werden. Wenn Krishna schon für Narada Muni dieses Lila inszenierte, so werden wir, brauchen gar kein Lila, was von Krishna persönlich inszeniert wird. Da brauchen nur Maya mal ein bisschen die Emotionsschraube aufzudrehen und dann wird es schon ein bisschen intensiv für unseren Pfad im hingebungsvollen Dienst. Doch, hier kommt der trostreiche Punkt. Wenn wir einfach weiterhin entweder von der Ebene der Intelligenz oder von der Ebene einfach der Praxis her und der Erfahrungen in unserer Praxis mit Entschlossenheit Krishna uns hingeben, so werden wir mit Sicherheit zurück nach Hause, zu Krishna kommen. Denn Krishna weiß das von unserem Dilemma und sorgt für uns. Und wenn wir jedoch diese Entschlossenheit, von der wir sprachen, die wichtig sind, damit sich Krishnas Entschlossenheit einfindet, wenn wir mit dieser Entschlossenheit vorangehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir die richtige Atmosphäre kultivieren. Unbrechbare Entschlossenheit, die durch Stetigkeit erhalten wird, ist dann möglich, so sagt Krishna, wenn man Yoga praktiziert. Die wichtigste Übung von Yoga ist, dass man den Geist von den Objekten der Sinnenbefriedigung oder den Geist von Maya, eines Baumes, den Stamm, die Äste, Zweige und alles andere mit Energie versorgt. Ob dieser Text auch für Sie zutrifft, ob auch für Sie zutrifft, dass genauso Krishna, genauso durch die Verehrung Krishnas alle von unseren Belangen erfüllt wird. Das ist ein Zweifel, der unsere Freunde manchmal überkommt. Und ich möchte euch eine letzte Geschichte für heute Morgen jetzt erzählen, mit der Krishna diese Thematik bewiesen hat. Es gab einmal einen großen Devotee namens Shivaji, der war König und er war ein großer Geweihter von Lord Vitalnath. Vitalnath ist ein Deity, der in Maharashtra, und zwar in Pandapur, verehrt wird. Es gibt da schöne Lieder. Pandu Nata Vitalnath Hari Narayana Hari Narayana Vital Jay. Das sind schöne Lieder. Das Lied. Bei jeder, der im Maharashtra ist, kennt das. So, Shivaji war der einzige Hindu-König außer den Rajasthanis, die dem Einfluss der Mogulen standhalten konnte. Er beherrschte sein Königreich auf nach Krishna bewussten Maximen. Doch eines Tages, als wieder einmal das Festival kam in Pandapur, konnte sich Shivaji nicht mehr an eine Regel, die die Vernunft gebot, halten. Die Vernunft gebot ihm, sein Königreich nicht zu verlassen, immer mit einem Heer voller Bodyguards zu sein, damit die Moguls ihn nicht ermorden konnten. Er verließ jedoch sein Königreich und machte sich auf die Pilgerreise nach Pandapur, um Krishna dort zu sehen und ihn zu verehren. Er spürte einfach, dass seine Hingabe nur durch diesen Darshan an diesem Festtag wieder geschürt wurde. Ihm reichte es, in seinem Königreich sich vor den Mogulen zu verschanzen. Und so ging er dann an diesem bestimmten Ekadasi-Tag dorthin. So irgendwie gelang es den Mogulen durch Spione herauszufinden, dass Shivaji unbewaffnet und ohne die übliche Sicherheitsvorkehrung im Tempel ein Darshan nahm. Und sie ging, Aurangzeb, das ist also eine geschichtlich überlieferte Sache, Aurangzeb, der Mogulherrscher, setzte daraufhin einen Kopfpreis auf. Jeder, der mir den Kopf von Shivaji bringt, sagte er zu seinen Soldaten. Das ganze Heer war versammelt. Wird von mir eine Entlohnung bekommen, und zwar werde ich, ich hatte einmal gesagt, den Kopf in Gold auflegen, aber übrigens gesagt, ich werde den ganzen Leib in Gold auflegen und dem Soldaten das schenken, der schafft. Es wollten so viele gehen, dass das wieder nicht möglich war, und so wurden dann die besten Killer ausgesucht. Eine Armee voll von denen. Und die umzingelten dann den Tempel von Vital. Nun, Shivaji war in einer Verkleidung gekommen. Er hatte sich ein Sari angezogen und war als eine Madhavi verkleidet gekommen. Das war der Grund, weswegen er nicht sein Heer mitbrachte. Das hätte zu viel Aufsehen gemacht und jeder hätte gewusst, dass er käme. Deswegen ist er so als Witwe verkleidet gekommen. Die Soldaten spionierten in den Tempel hinein, schickten Spionen hinein und sahen kein Shivaji. Und so beschlossen sie, dann jeden, der aus dem Tempel ging, zu töten. Es wäre ein riesen Blutbad geworden, wenn nicht Shivaji das gesehen hätte. Und so war er dann vor Vital, während der heilige Tukaram sein Kirtan machte, und er starrte mit den Augen auf Vital und sagte, mein lieber Vital, in seinem Gebet, soll das Ende meines Lebens sein, dass ich herkomme in dem Verständnis, dass wenn ich dich sehe, alle meine Bedürfnisse erfüllt werden. Soll das Ende meines Daseins jetzt sein? Soll ich jetzt die Ursache sein für ein Blutbad, was unter diesen Pilgern angesetzt wird? So Tukaram, der heilige Tukaram, sensibilisierte die Situation. Und er war zwar in der Ekstase des Kirtans, aber plötzlich änderte er den Ton des Kirtans und sang auch zu Vital nach. Vital, kannst du es zulassen, dass jetzt derjenige, der deine Devotis beschützt, getötet wird? Hast du nicht versprochen, dass es deine Entschlossenheit ist, deine Devotis zu beschützen? Dieses Lied sang er spontan. So Shivaji sah aus dem Fenster raus und sah, wie einige Leute aus Furcht jetzt vor den Mogulen, vor den Soldaten, die da standen, aus dem Tempel liefen, und er sah, wie einige Pilger umgebracht wurden, weil die waren so verrückt auf diesen Goldpreis, die Mogulen, dass sie also alles umbrachten. Und Shivaji dachte nun stark nach, wenn ich rausgehe, werde ich auch umgebracht werden. Ich kann vielleicht zwei, drei mitnehmen, aber in den Tod, aber das ist alles. Er war ein Kshatriya, das muss ich noch dazu sagen, ein Krieger. So wusste er nicht präzis, was zu tun sei. Und plötzlich sahen alle, er wusste nicht, was zu tun sei. Ich muss mich richtig konzentrieren, die Geschichte jetzt richtig zu erzählen. Es war eine fürchterliche Atmosphäre. Einige weinten, Andere chanteten Krishna, Krishna, Krishna. Es war wirklich eine Probe des Vertrauens, die gekommen war. Plötzlich sprengte ein berittener Reiter aus dem Tempel hervor, auf einer weißen Stute, mit einem Krummsäbel. Alle sahen, es war die vollkommene Umwandlung von Shivaji und schrie den Kriegsruf von dem Shivaji. Und die Soldaten machten sich wie Moskitos, die auf ein die an der Fußsohle saugen, oder nee, an der Fußfessel saugen, auf den Shivaji. Der Reiter rett und rett, rett einen Hügel empor. Die Soldaten freuten sich, sie umzingelten den Hügel und rückten den Hügel auf. Sie waren nicht nur es war nicht eine Reihe, es waren fünf Reihen, habe ich jetzt erfahren. Die sind also dicht an dicht gegangen, da kam niemand durch. Doch plötzlich sprengte Shivaji mit seinem Pferd und setzte über diese Reihen der Soldaten hinweg und galoppierte nach unten und ging wieder auf einen anderen Hügel. Wieder rückten die Heere auf. Shivaji ist unser, Shivaji ist unser, wir haben die. Und wieder sprengte der über die Köpfe hinweg. Und die Soldaten liefen die Nacht, liefen in das Tal hinein. Und weil sie so wild waren nach dem Goldpreis, blieben sie einfach los, weil sie dachten, irgendwo darunter wird Shivaji schon sein. Und dass ein Großteil des Heeres oder dieser Killer vernichtete sich auf diese Art und Weise. Die Überlegenen gingen hinten nach Hause und konnten Shivaji nicht finden. So, währenddessen saß Shivaji im Tempel. Ja, was war denn das eben für eine Geschichte, werde ich euch sagen. Manche werden sich fragen, habt ihr eben eingeschlafen und habt es falsch verstanden? Nein! Was war es, dass Vitalnath die Form des Pferdes angenommen hatte und die Form des Shivajis und Shivaji noch in seiner Witwenkostümierung oder Verkleidung da saß im Tempel. So hat Krishna dann Shivaji gerettet. Diese Geschichte illustriert für die Devotis, dass Krishna alle Verkleidungen annehmen kann, alle Möglichkeiten annehmen kann, um seinen Devoti zu beschützen, der einfach nur die Entschlossenheit hat, in diesem Leben seine Lotusfüße zu erreichen. Für Krishna ist nichts unmöglich. Krishna macht die Unmöglichkeiten möglich, und deswegen sagte Prabhupada einmal, das Wort unmöglich ist das Wort im Dictionär eines Dummkopfes. Warum? Weil jemand, der einfach nur Krishna verehrt, von Krishna beschützt und besorgt wird. Das ist Krishnas Versprechen in den Schriften, das kann man nachlesen. Krishna ist schwarz auf weiß, und wir sollten ein bisschen unser Vertrauen darin kultivieren. So, Hare Krishna, möchte hier dann zu einem Ende kommen. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, wir werden zwei Fragen diesmal nur nehmen, wenn überhaupt so viele da sind. Und danach werde ich noch eine wichtige Ansage machen, die also jeden betrifft. Bitte bleibt noch hier. Dann da, ja, sind hier zu Fragen. Ist ein interessanter Punkt, nicht, der in diesem Text ist. Wenn ihr den nochmal nachlesen möchtet, hier ist die Nummernzahl ausgeschrieben. So wie das Bewässern der Wurzel eines Baumes den Stamm, die Äste, Zweige und alles andere mit Energie versorgt und wie die Ernährung des Magens die Sinne und Gliedmaßen des Körpers belebt, so werden die Halbgötter, die Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind, einfach durch hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes automatisch zufriedengestellt. Für Halbgötter können wir einsetzen, alle unsere Bedürfnisse, die durch die Devatas gesteuert werden, die werden auf diese Weise erfüllt. Ja, unser Päuken, der Name ist Sandra Sangamari. Gleich. Merke diesen Punkt. Das ist eine Herausforderung an euer Leben. Die kann man mit nach Hause nehmen. Ich möchte jeden einfach herausfordern. Jetzt wird es intensiv. Bitte einen Versuch zu unternehmen mit diesem Text, mit dieser Thematik. Hingabe zu Krishna und dann sehen, wie Krishna für einen sorgt. Es gibt durch, werdet ein Retter des Vertrauens. Begebt euch auf den Kampf, in den Kampf. Wir haben in allen Traditionen hören wir von diesen Persönlichkeiten. Uno momento, Ramachandra, uno momento. Als der heilige Augustinus zum Beispiel in so eine Höhle hineinging, gaukelten plötzlich sich so Spiegelbilder. Ich hörte, dass Prostituierte in seine Höhle reinkommt, das ist die, in dem einen christlichen Buch, was ich in meinem weltlichen Leben gelesen habe. Die kam, der wollte sich von der Welt trennen, und dann kamen plötzlich diese Prostituierten und diese Gaukelbilder vor ihn. Und er war in dieser Höhle und wurde wirklich versucht. Haridas Thakur wurde ebenfalls versucht. Aber Krishna hat die Devotis in all den Kulturen immer wieder beschützt durch deren ausschließliche Hingabe zu ihm. Es ist also möglich, mit diesem Prinzip zu leben. Aber es erfordert Entschlossenheit und die müssen wir kultivieren. Genau wie unsere Kräutermutter Radha, die tut so wunderbare Heilpflanzen. Kräutermelisse kultivieren. Man braucht die nur zu schmecken. Also in Schweiz sagt man zum Riechen schmecken aus irgendeinem Grund. Da ist so viel Potenzial drin, aber nur weil die in der richtigen Atmosphäre groß werden. So muss auch Entschlossenheit von uns kultiviert werden. Täglich. Und dann werden wir mit diesem Prinzip umgehen können und werden sehen, wie Krishna einsetzt in unser Leben. Jetzt Ramachandra. Ja, ich werde sie heute Abend sagen. Heute Abend ist es so, dass wir einen Höhepunkt haben in unserem Ferienlager. Und zwar werden zum einen diese Meinungsumfragen, wie gesagt, meine Erinnerung an das Hare Krishna Ferienlager, da möchten wir sehr gerne von euch hören. Ein Zettel, wo man mit kurzen Stichwörtern seine Eindrücke wiedergibt. Diese Eindrücke sollen zweierlei haben. Sie sollen den Veranstaltern helfen, das Ferienlager immer besser zu gestalten und die Punkte herauszugreifen, die euch am besten gefallen haben und zu verwirklichen. Sie sollen euch jedoch auch, sie sollen euch helfen, noch einmal zu resümieren, was ihr an Geschenken verstanden habt, was ihr an Verwirklichung gehabt habt und was ihr mitnehmen könnt in eure in euren Alt, in euren anderes Leben, euren, also nicht Ferienlagerleben. Diese Zettel werde ich jetzt austeilen. Ich habe gemerkt, durch meinen kleinen Einschub habe ich ein bisschen Zeit noch in Anspruch genommen. Ich möchte also wir lieber beenden, weil wir sonst mit dem Tag ein bisschen ins Schleudern kommen. Bitte kommt und holt euch gleich im Anschluss diese Meinungsumfrageblätter oder Umfrageblätter ab und geht sie dann am besten vor, sobald wie möglich, bei Radha Vidya ab. Ja, sobald wie möglich. Also, das ist ja sehr. Bis zum Mittagspassanen, gut, ich glaube, so eine Grenze brauchen wir. Bis zum Mittagspassanen gibt sie bitte ab. Von mir auf rein. Und dann werden die ausgewertet und sie werden dann vorgelesen, aber nicht so, sie werden dann abends vorgelesen, sodass man, also so eine kleine Zusammenfassung wird vorgelesen, oder? Wie? Ohne, ja, dass man sich im Deckmantel der Entschlossenheit und Anonymität. Man bekommt sie zurück als Erinnerung. Gut. Ja, und heute Abend haben wir dann viel geplant. Wir werden wahrscheinlich nochmal ein Theaterstück sehen. Das geplant? Drei Theaterstücke gleich. Ausstellung. Und dann werden die einzelnen Seminarleiter noch einmal ihre Eindrücke schildern, wie sie die Zuhörer empfunden haben und die ganze Sache. Und dann wird noch ein Schlusswort kommen und viel Festivität und so weiter und so fort. Also, wir können ja Folgendes machen. Richtig, ja? Ja, ja, sofort. Srishti Kata wird dann am besten wohl hier so stehen. Also Srishti Kata mit der natürlichen Glatze. Und man sagt nicht so, Srishti Kata halt. Nicht? Und den Leuchtkopf, so nennen sie ihn in Syrien. Und auf die Welle finden wir. Gut, wir enden hier. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premananda Hari Hari Bol.